danke für die Einführung, Luise. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, einmal über diese Seite der Sterne zu berichten, nämlich über die astronomische Seite. Sie wissen ja, dass die Astrologie und die Astronomie ja gemeinsam früher mal Wurzeln hatten. Und wenn man sich das ansieht, was ein bisschen älter ist, 1587, da sah die Astrologie so aus. Dort hinten waren die Astrologen beschäftigt mit der Deutung der Sterne während der Geburt. Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Ich habe eigentlich immer den Wunsch gehabt, da ich von der Naturwissenschaft komme, beide Dinge miteinander zu vereinen und vor allen Dingen auch viele Dinge, die es in der Astrologie gibt, zu entrümpeln zum Beispiel oder auch Fehlinterpretationen zu vermeiden, wenn man nicht zum Beispiel weiß, wie die Planeten sich bewegen, wie schnell sie sich bewegen, was es für Verhältnisse gibt bei Konstellationen, bei bestimmten Konstellationen. Und dann darüber hinaus auch noch sehr viel, das will ich Ihnen heute Abend auch noch etwas nahe bringen, Mondrhythmen zum Beispiel, was der Mond für merkwürdige Rhythmen vollführt, sehr viele und zwar so viel, dass man nicht mehr weiß heute, wie man genau die Mondposition berechnen kann. Selbst die besten Programme bringen immer nur Annäherungen an die Wirklichkeit. Daran sieht man, dass also der Mond ein sehr launisches Wesen ist. Das sieht man ja auch in der Astrologie meistens nicht. So, und darum möchte ich jetzt ein paar Dinge mir mal vorführen. Und zwar, dies ist ein einfaches Horoskop vom 3.7.1950, 19 Uhr. Wie könnte so ein Horoskop am Himmel aussehen? Das wäre doch eine ganz interessante Erklärung. Zum Beispiel so. Jetzt sieht man, ich habe keinen Zeiger. Hat jemand? Nee, haben wir nicht. Das macht nichts. Man sieht, das ist der Horizont. Das Horoskop ist ja immer nach Süden ausgerichtet, MC. Dort oben ist der MC, der Meridian. Und wir haben 22 Grad Waage MC. Und der Äquator, der Himmelsäquator, der schneidet da oben die Ekliptik in der Waage, wie sich das für den MC gehört. Und 50 Grad, das ist ungefähr Frankfurt. Das ist immer so ein Standardwert, 50 Grad 9. So, und die Sonne steht 11 Grad Krebs. Die ist ziemlich, was steht im siebten Haus, so ungefähr könnte man sich die Häuser vorstellen. Und wir sehen natürlich auch die Planeten, außer den Planeten auch die Fixsterne. Ganz oben am Zenit ist Arctur. Ein sehr heller Fixstern. Es gibt ja auch Entsprechungen von Fixsternen bei Eberschienen, nicht nachzulesen. Dann haben wir hier auch im Aufgehen begriffen den Skorpion. Das ist ja auch interessant hier. Wir haben hier den Aszendenten Schütze. Das war 21 Grad Schütze. Natürlich steht der in Schützen der Skorpion. Klar, das Sternbild Skorpion, weil wir uns schon 2000 Jahre lang weiter bewegt haben durch das drakonische Weltenjahr, hat sich das alles schon gegenläufig um ungefähr ein Tierkreiszeichen verschoben. Deswegen haben wir dort den Skorpion stehen. Die Spica ist auch ein ganz heller Stern, Regulus vom Löwen. Und dort oben haben wir noch den Saturn, den habe ich als Symbol da gestellt. Der Saturn steht da oben, das ist das Spitze 9. So ungefähr könnte man sich am Himmel ein Horoskop vorstellen. Also wenn man das, was wir über eine Horoskopberechnung wissen, wenn wir das jetzt an den Himmel projizieren, könnte es so aussehen. Interessant ist jetzt auch, dieses ist das ist der Oskar Adler übrigens. Der hat einen 6 Grad Krebs-Aszendenten. Wenn wir jetzt mal auf der Landkarte Übrigens, hier ist Wien, da ist er geboren. Und wenn wir auf der Landkarte uns mal ansehen, wo dieser 6 Grad Aszendent noch zu finden ist, dann finden wir zum Beispiel Hamburg, dann finden wir irgendwo Färöer und verschiedene oben bei Island und unten über den Balkan geht eine Linie. Das heißt, diese Linie hat alle, besitzt den Aszendenten 6 Grad Krebs. Und man kann, ich habe das linke etwas abgeschattet, man kann sich jetzt vorstellen, dass das jetzt nicht 6 Grad Krebs ist, sondern das ist der Sonnenaufgang. Dann würden wir nämlich sehen, dass wir links davon das dunkel ist und oben rechts ist es noch hell, ist es schon hell. Nicht? Das heißt, die Sonnenaufgangslinie entspricht praktisch unserer Aszendentenlinie. Das ist genau dieselbe Kurve, genau, im Grunde ein Großkreis, der sich über die ganze Kugel bewegt. Das ist jetzt durch diese Projektion natürlich ein bisschen verschoben. Wenn wir jetzt so eine Aszendentenlinie betrachtet, das ist für eine Uhrzeit ungefähr um 6 Uhr morgens. Ach, jetzt habe ich was zum Zeigen. Für 6 Uhr morgens ungefähr. Da liegt diese hier geneigt. Was passiert, wenn wir jetzt diese Uhrzeit verändern? Wenn wir, dieses ist die ungefähr dieselbe Linie, die wir eben betrachtet haben. Für 6 Uhr morgens haben wir hier, wenn wir irgendeine Geburt haben oder eine Berechnung haben für 50 Grad etwa, dann würde hier 26 Grad Krebs sein, das wäre für 6 Uhr. Wenn wir um 12 Uhr uns die Verhältnisse ansehen, dann würde der MC im Horoskop senkrecht stehen und wir würden 12 Uhr hier 0 Grad Witter haben. Wenn wir nach 18 Uhr gehen, dann kriegen wir 6 Grad Schütze und das ist ganz nach rechts geneigt. Wenn wir wieder zurückgehen, das heißt, wenn wir im Tagesrhythmus, im Tagesverlauf die Zeit bewegen, bekommen wir eine Bewegung, eine Pendelbewegung dieser Aszendentenlinien. Und das sieht man auch sehr schön. Ich kann Ihnen das nachher zeigen, ich muss das jetzt umschalten. Dann, das kann man auch im Horoskop sehr schön sehen, wenn man da die Zeit bewegt. So, das ist sind die Aszendentenlinien. Hier ist das nochmal zusammengefasst. Wenn wir hatten 6 Grad, 26 Grad Krebs, 6 Uhr war das. Also die haben die zweite, 21. Juni, 6 Grad Schütze. Dann haben wir hier eine Neigung nach links des MC in der Waage. Wenn wir um 0 Uhr oder 12 Uhr sind, dann haben wir hier eine senkrechte Stellung des MC. Und wenn wir bei 6 Uhr sind, 26 Grad Krebs, das ist das, was wir am Anfang gesehen haben, dann ist dieser Witter MC nach rechts geneigt. Zwischen diesen Pendeln ist hin und her. Wir werden nachher noch sehen in der Demonstration, dass die Ekliptik es ist, die sich verschiebt gegenüber dem Himmelsäquator. Blau eingezeichnet ist hier der Himmelsäquator und daneben in Rot die Ekliptik. Die ist nach rechts geneigt, also nach Westen geneigt und dann haben wir nach links geneigt den MC. In diesen beiden Stellungen, 12 Uhr und 0 Uhr, haben wir eine Maximal- und Minimalstellung der Ekliptik. Die liegen also alle übereinander und darum haben wir hier auch so ein Horoskop mit einem MC direkt in der Mitte. Das hat dann alles gleich große Häuser. Die andere Stellung, die letzte, ist hier 6 Uhr, 26 Grad Krebs, da ist es nach der anderen Seite geneigt. Dort ist also die Ekliptik nach Osten geneigt und damit der MC nach Westen geneigt. Das ganze Spiel funktioniert auch nicht nur an diesem einen Tag, sondern auch über das ganze Jahr. Und deswegen habe ich hier zusammengefasst die Uhrzeiten, zu denen diese Stellung passt, beziehungsweise die Daten. 21. März, 0 Uhr, 21. Juni, 18 Uhr, 22. September, 12 Uhr, Herbst und im Winter, 22. Dezember, 6 Uhr. Entsprechend bei diesen anderen. So, ich werde das nachher nochmal in der Demonstration, in meinem kleinen Demo-Programm darstellen. Gehen wir erstmal weiter zum nächsten Thema. Ein interessantes Thema ist ja eine Konjunktion. Und wenn man sich an den Nachthimmel, im Nachthimmel hinstellt und eine wunderbare, und dort konnte man denn zum Beispiel sehen, wie so ein Mond, nehmen wir mal, dieser Stern soll meinetwegen mal der Saturn sein. Und der Mond steht also unterhalb von diesem Saturn, von diesem Stern. Ist das nun das ist übrigens eine Konjunktion am 1. Februar 98, 20 Uhr in unseren Breiten irgendwo. So, das war 19.34 Uhr, als dieser Stern genau über dem Mond war. Was man natürlich am Himmel nicht sehen kann, ist diese gestrichelte Linie, auch wenn man sich sehr anstrengt. Das ist der Himmelsäquator. Und dieses hier ist die Ekliptik. Hier ist zufällig gerade der Witterpunkt, wo sich also Ekliptik und Himmelsäquator schneiden. Wenn wir uns jetzt diese Verhältnisse ansehen, dann sagen wir jetzt, bezogen auf unseren Horizont, den wir hier haben, ist das eine Konjunktion. Wunderschön. Wenn wir jetzt aber ein Stück weiter gehen, dann wandert der Mond, also 20.33 Uhr, so weit nach links, dass er eine Konjunktion mit dem Stern bezogen auf den Äquator bildet. Das wäre eine äquatorielle Konjunktion. Ist das die richtige oder ist die andere die richtige? Weiß man nicht. Wenn wir jetzt noch eins weitergehen, ist der Mond ein Stück weiter gewandert und bildet schließlich einen rechten Winkel hier zu dieser Ekliptiklinie. Das heißt, diese beiden stehen in Konjunktion zur Ekliptik. Das ist das, was die Astrologen verwenden. Ekliptikale Konjunktion. Und Sie sehen, es war 19.34 Uhr und jetzt haben wir 20.59 Uhr inzwischen. Ich möchte das nicht beurteilen, welches der richtige ist. Ich möchte es nur zur Diskussion stellen und Ihnen anheimgeben, mal darüber nachzudenken. Es gibt sogar in gewissen astrologischen Schulen, bei den Klappert-Döberaner, der immer gerne bestimmte Konjunktion, Saturn-Jupiter, immer gerne betrachtet hat, bezogen auf den Äquator. Also es ist gar nicht mal so ganz abwegig. Und die Horizontale, naja, ist eben auch eine. So, das sind die drei möglichen Phasen, die wir haben, drei von drei verschiedenen Konjunktionen, die alle drei gültig sind, der Definition nach. Und deswegen müssen wir uns mit Koordinatensystemen beschäftigen, in der Astrologie und in der Astronomie natürlich. Das äquatoriale System bietet sich an, weil wir den Erdäquator einfach verlängern auf die gesamte Ebene und bilden auf diese Weise einen Himmelsäquator. Und der Planet oder die Sterne in erster Linie sehr weit weg sind und es nicht so wichtig ist zu wissen, wie weit sie weg sind. Das sind andere Betrachtungsweisen. Brauchen wir jetzt nur zwei Koordinaten, um diesen Planeten hier zu bestimmen. Nämlich, wir nehmen als Beginn für unser Koordinatensystem den Witterpunkt, das ist der Frühlingspunkt, das ist eingemeißelt in allen astronomischen Berechnungen und astrologischen natürlich auch. Der Witterpunkt ist der Nullpunkt, 0 Grad Witter, und von da aus gibt es auf diesem Äquator einen Winkel, einen Winkel bis zu einem Fußpunkt von diesem Planeten. Wenn wir jetzt, also wir können das praktisch als Koordinatensystem unserer Geografie verwenden oder als Muster verwenden. Wir haben geografische Breite und Länge. Und wenn wir jetzt also die Breitenkreise verwenden, dann haben wir hier den Ort, hätten wir dann den Ort, hier haben wir den Ort des Planeten und hier haben wir einen Winkel, das heißt die Höhe im Winkel, im Grad gemessen, über den Planeten. Dieses wird natürlich in der Astrologie nicht so häufig verwendet, es sei denn, man schaut in die Deklinationen, nicht? Dort haben wir ja auch die Deklination. Darum heißt das hier auch Delta, wie Deklination, und dieses Alpha, dieser Winkel A hier, oder Alpha, der ist bezeichnet als Rektaszension und heißt auch Stundenwinkel, weil der nicht in, weil er in Anlehnung an die Rotation der Erde in Stunden gerechnet wird, also in 24 Stunden. 24 Stunden entsprechen natürlich 360 Grad. Das wäre also das geozentrische äquatoriale Koordinatensystem. Rektaszension in westöstlicher Richtung 24 Stunden. Deklination 0 bis 90 Grad nach oben und nach unten negativ. Dann haben wir eine andere Möglichkeit. Wir können bezogen auf die Ekliptik unseren Planet bestimmen, den Planetenort bestimmen. Bezogen auf die Ekliptik haben wir eine Höhe über der Ekliptik. Das nennt sich dann die ekliptikale Breite. Das ist dieses hier. Und diese gestrichelte Linie ist die Ekliptik. Der Äquator hat hier nichts zu sagen, insofern als nur wir hier den Schnittpunkt wieder verwenden als Beginn. Als Beginn der Zählung auf der Ekliptik, ekliptikale Länge nennt sich das hier. Das ist die Länge bis zu diesem Punkt, an den Fußpunkt des Planeten. Und die Höhe über der Ekliptik ist die Breite. Nun ist es so, alle Planeten befinden sich ungefähr in der gleichen Ebene mit geringen Abweichungen. Und deswegen ist die ekliptikale Breite, also diese Höhe über der Ekliptik, sehr gering. Bei einigen Planeten ist sie praktisch null, bei anderen ist die Abweichung größer, zum Beispiel beim Pluto, der ist sowieso ein Ausreißer in der Hinsicht. Und deswegen ist diese ekliptikale Breite für astrologische Zwecke unnötig. Man braucht sie eigentlich nicht. Interessant ist nur die Höhe über dem Äquator, weil man dann zum Beispiel parallel Positionen von Planeten messen kann oder sehen kann, zum Beispiel bei einer Mondfinsternis, dann müssen die genau, die Deklination genau positiv und negativ gegenüber sein, beziehungsweise bei der Sonnenfinsternis zusammen. In dem Fall kommt also eine Deklination schon in Frage für uns. So, das wäre also das ekliptikale Koordinatensystem, mit dem beschäftigen wir uns als Astrologen. Dann haben wir schließlich noch das Horizontsystem. Diese drei haben wir ja jetzt eben gerade betrachtet in diesem Beispiel der Konjunktion. Dort haben wir einen Horizont. Nun ist ganz klar, dass wir hier einen Planetenort haben, da oben dieser gelbe Punkt, der P, der ganz und gar abhängig ist vom Ort. Das heißt, die Beobachtung hängt nur vom Ort ab. Wenn ich an einen anderen Ort gehe, bekomme ich einen anderen Planeten, andere Planetenposition am Himmel. Und deswegen wird hier gerechnet in Himmelsrichtungen. Der Horizont ist eine Ebene, die wird 360 Grad geteilt. Und meistens ist die Zählung von Süden über Westen nach Norden und Osten, also so herum. Es gibt aber auch Zählungen, wo es genau umgekehrt ist oder wo man im Norden anfängt bei 0 Grad. Also normalerweise in den meisten Veröffentlichungen haben wir Süden 0 Grad und dann geht es hier weiter. Dieser Winkel von Süden, also von dem 0 Grad Punkt bis zu dem Fußpunkt des Planeten, der heißt Azimut, Azimutwinkel. Und die zweite Koordinate ist die Höhe über dem Horizont und der Zenit ist 90 Grad. Zenit ist genau das, was wir über uns sehen, direkt über uns. Und der Planet hat also eine bestimmte Höhe in Richtung Zenit in Grad gemessen. Das nennt sich auch Höhe. So, jetzt haben wir hier in diesem wunderschönen Bild alles zusammengefasst, was es gibt. Hier haben wir also als Beispiel einen Planeten, der hier ist der Nordpol und dieser Planet dreht sich natürlich während eines Umlaufs, während eines Tages auf diesem Bogen. Und zwar, er beschreibt einen Tagbogen, wenn sich das Ganze dreht, bis er den höchsten Punkt erreicht hat, das nennt man die obere Kulmination, und dann geht er schließlich nach Westen und zu einem Punkt, wo er den Horizont schneidet, das ist hier, das ist der Untergang des Planeten, und dann gibt es einen tiefsten Punkt, das ist die untere Kulmination, und schließlich kommt der Planet wieder an den Horizont und bildet den Aufgang. Und jetzt steht der Planet an dieser Stelle. Hier haben wir wieder die ekliptikalen Größen. Die Länge dieses Planeten ist von hier auf der Ekliptik gemessen bis dorthin. Und das ist die Breite, ekliptikale Breite. Auf dem Äquator gemessen ist dieses hier die Rektaszension bis zu diesem Punkt. Und die Deklination ist dieses hier. So. Der MC ist der Meridian des Ortes, der Ortsmeridian, bekanntlich. Und wenn wir diesen Ortsmeridian, das ist ja ein Großkreis, wenn wir den schneiden, der schneidet sich ja irgendwo am Äquator, dann haben wir dort diese berühmte Rektaszension des MC. Aus dem rechnet man ja nachher den MC aus. Dieser Kreis hier oben, das ist für die Direktion. Da wird die Erdbewegung als Maß verwendet. So, kommen wir zu einem anderen Thema. Die berühmten Rückläufigkeiten von Planeten. Als man anfing, diese Planeten zu beobachten genauer, stellte man schließlich fest, dass sie nicht immer in die eine Richtung laufen, sondern manchmal stehen blieben oder sogar zurückliefen, was die Leute bewogen hat, natürlich eine Menge Theorien zu entwickeln, wie sowas passiert in einem geozentrischen Weltbild. Man muss sich vorstellen, am Anfang haben sie nach dem ptolemäischen Weltbild geglaubt, die Erde ist der Mittelpunkt und um diese Erde dreht sich alles. Und die Planeten sollen das gefälligst auch tun. Aber die taten es nur unwillig mit solchen merkwürdigen Schleifen. Und dann hat man merkwürdige Modelle gebaut, sogar konstruiert, sogenannte Armillarsphären, die also ganz komplizierte Räderwerke darstellten, mit denen man das irgendwie versuchte hinzukriegen. Erst als Kopernikus bzw. Galileo festgestellt haben, dass die Sonne der Mittelpunkt ist und nicht die Erde, löste sich das ganze Problem in Wohlgefallen auf. Allerdings ist es trotzdem für uns schwer zu erkennen, weil wir auf der Erde, wir sind ja geozentrische Menschen, nicht? Wir leben ja auf dieser Erde und haben alle unsere Beobachtungen. Wir sagen ja auch, die Sonne geht auf, nicht? Nicht die Erde fällt weg, so, sondern die Sonne geht auf, obwohl die Sonne immer an derselben Stelle bleibt. Nicht? Also von unserer Sprache, von unserer Sprache und von unserer Anschauung her ist es tatsächlich geozentrisch. Nicht? Und wir, auch die Astrologie ist ja auch geozentrisch, weil sie sich auf den Ort bezieht, auf dem Ort. Alles Übrige darum. Aber man muss wissen, wie sich das Ganze bewegt. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen mit diesen Schleifen beschäftigen. Der Mars hat hier im Januar 1960 das Sternbild Zwillinge begonnen und läuft in diesem ganzen Jahr, also da ist er angefangen, läuft hier durch das Sternbild Zwillinge hindurch, macht so einen eigenartigen Schlenker und läuft hier wieder raus aus diesem Sternbild. Das war im Januar 1961, also in einem Jahr ungefähr, hat er diese Schleife gemacht. Wenn wir uns versuchen zu überlegen, wie das funktioniert, müssen wir uns sozusagen wie ein ferner Gott außerhalb dieses Systems stellen und das mal von außen betrachten. Wir sind jetzt so in dieser göttlichen Position, schweben hier über Sonne und Erdbahn und schauen eine Planetenbahn an. Und hier ist der Sternhintergrund, dargestellt als dieses Band. Das ist einfach nur der Hintergrund. Und wenn wir auf der Erde diese Beobachtung machen, die Erde befindet sich hier, und wir sehen hier einen Planeten, dann sehen wir ihn hier sozusagen als Projektion auf den Hintergrund. Denn alles ist unendlich weit entfernt. Wir haben keine Entfernungsvorstellungen. Wir können es auch nicht erfassen. Was passiert, wenn wir jetzt das Ganze bewegen? Wenn wir jetzt die Erdbahn, uns auf der Erdbahn ein Stück weiter bewegen. Die Position 2 ist so, dass sie jetzt hier diesen Punkt 2 findet. Jetzt kommt die Position 3. Und jetzt kommt die Position 4, jetzt wird er noch schon langsamer, der Planet. Und jetzt kommt die Position 5. Und jetzt überholen wir, hier befinden wir uns auf der Erde, überholen wir diesen Planeten. Und deswegen scheint er am Himmel zurückzuweichen. Und wenn wir noch weiter gehen, weicht er noch weiter zurück. Das Spiel endet erst dann, wenn wir wieder gleiche Geschwindigkeit haben. Hier haben wir scheinbar wieder eine langsame Geschwindigkeit und darum wird er jetzt wieder rechtsläufig, das heißt die Schleife beendet sich hier. So entsteht also so eine Schleife. Und diese Schleifen sind bei den einzelnen Planeten sehr unterschiedlich. Wir werden das nachher in der Demonstration noch sehen, diese Schleifen, wie die alle unterschiedlich gebaut sind und wie verschieden lange oder kurze Schlingen besitzen. Der Merkur zum Beispiel ist 15 Grad rückläufig und die 125 Grad direktläufig jeweils. Und das ist ein Verhältnis 8:1 zwischen direkt und rückläufig. Und die rückläufig sind 21 Tage. Bei der Venus haben wir ähnlich 16 Grad, allerdings sehr viel mehr Direktläufigkeit. Dann sieht man also, die Schleife der Venus ist genauso lang, die Rückläufigkeit, die Schleife, aber direkt ist er viel länger, weil die Venus ja auch weiter weg ist als der Merkur. Das Verhältnis ist 37:1 und wir haben 42 Tage Rückläufigkeit. Dann haben wir den Mars, der ist auch ungefähr 15 Grad, so wie der Merkur, die Schleife, braucht 410,6, hat also ein anderes Verhältnis, das ist völlig abweichend, man sollte meinen, das geht so weiter, die sind also alle individuell verschieden, 27:1 und rückläufige Tage sind 74. Nur das Einzige, was wirklich immer kleiner wird, infolge der Entfernung von der Erde, sind die Schleifen, die Rückläufigkeit. Also das heißt, die Anzahl Grad, die der Planet rückläufig ist. Das geht schließlich bis zum Pluto und Neptun, die nur 3 Grad rückläufig sind, ganz winzige Stück. Allerdings machen die das ja fürchterlich langsam. Sieht man ja hier, 157 Tage ist der Pluto rückläufig. Sehr zum Leidwesen vieler Leute. Der Unterschied ist eigentlich nur von der Größe her. Die Rückläufigkeit ist immer gegeben, weil wir uns mitten in den Planeten befinden. Wir befinden uns als bewegtes System. In diesem bewegten System, in diesem Kreis sozusagen, in dem wir laufen, bewegen sich innerhalb wieder Kreise. Und diese beiden Kreise sind zum Beispiel Merkur und Venus. Und deswegen bilden sie mit unseren, weil sie verschiedene Geschwindigkeiten haben, Rückläufigkeiten. Und die äußeren sowieso. Nur dass die, je weiter der Planet weg ist von uns, dass diese Rückläufigkeit, diese Schleifen immer kleiner werden. Weil diese Schleife ja nichts weiter ist als die Beobachtungsdifferenz von unserer Erdbahn. So, das waren also die Rückläufigkeiten. Und so eine, wenn wir uns das also von oben ansehen, sozusagen, in der Projektion, dann sehen wir zum Beispiel für ein Jahr den Merkur in solcher Schleife sich bewegen. Die wir natürlich nicht sehen können von hier, von oben aus, weil wir ja Teil dieser Ebene sind. Wir sind hier aus der Ebene herausgetreten. Dann würden wir solche Schleifen, diese Schleifenbildung, die sind natürlich leicht zu rechnen und beziehungsweise zu zeichnen. Man kennt ja die Positionen und die Entfernungen. In diesem Fall muss man natürlich die Entfernungen, relativ Entfernungen zwischen Mond, zwischen Merkur und Erde jeweils berücksichtigen. Der innere Kreis ist ist eine astronomische Einheit. Das ist also praktisch die Erdbahn, dieses hier. Wir werden das nachher im Modell uns nochmal genauer ansehen, wie die übrigen Schleifen aussehen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir auch hier sehen, dass diese Schleife sich nicht schließt, sondern wenn wir weitergehen, das nächste Jahr gibt es wieder so eine Schleife und die überdecken sich nicht, sondern es gibt so ein hübsches Muster. Sehen wir auch nachher. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist der Mond, fast voll. Ist das zunehmender Mond? Und der Mond, wie gesagt, hat ja so viele verschiedene Rhythmen. Und wir wollen uns mal ansehen, welche verschiedenen Verhältnisse es gibt hier. Fangen wir an bei der Lunation, also bei dem synodischen Mond. Das heißt, eine Lunation ist die Wiederkehr des Neumonds. Das ist in diesem Beispiel hier dargestellt. Der erste Neumond, der steht jetzt hier am Anfang Krebs. Dieses ist jeweils die Sonne und das ist die Erde und der Mond ist dazwischen. Es ist natürlich nicht maßstäblich gezeichnet, sondern soll ja nur darstellen, wie es funktioniert. Wenn wir jetzt den nächsten Vollmond bekommen, ist inzwischen, und das ist das, was wir hier berücksichtigen müssen, die Sonne ein Stück weiter gewandert, nämlich durch den halben Krebs. Und der Vollmond findet dann auf ungefähr 15 Grad Steinbock. Der nächste Neumond führt uns wieder weiter hier zum Beginn des nächsten Zeichens. Und der nächste Vollmond führt uns so weiter. Auf diese Weise sehen wir, dass die Mondstellung, die Vollmond- oder Neumondstellungen sich dauernd verändern bezüglich der Ekliptik. Und wir finden, nach 12 solchen synodischen Monaten haben wir 13 siderische. Das heißt, wenn wir jetzt die Mondposition gegenüber dem Fixsternhintergrund betrachten, dann, weil der ja schneller ist, gibt es also 13 siderische Monate und 12 synodische. Dadurch haben wir jetzt folgende Verhältnisse. Nehmen wir mal an, der Mond befindet sich, wie eben gesehen, im Steinbock da, auf 15 Grad Steinbock. Dann haben wir von dem Fixsternhintergrund den Schützen. Und die Verhältnisse sind jetzt natürlich sehr interessant, wenn man beispielsweise sich vorstellt, dass die Region Schütze für den Mond eine andere Bedeutung hat als das Sternbild Steinbock. Diese Verhältnisse werden von den Anthroposophen verwendet bei den Pflanzungen, Pflanzversuchen hat man das immer wieder verifiziert, dass diese Region Schütze hier zum Beispiel also Feuerzeichen ist, Feuer ist, und da hat es völlig andere Verhältnisse als im Steinbock hier. Der Steinbock ist eine Region Erde. Und wenn man jetzt diese Pflanzversuche sich ansieht, die man immer wieder verifiziert hat, ist das also hochinteressant, wenn man zum Beispiel Radieschen, Samen, aussät. Man sollte es nicht tun bei Mondfinsternis. Das sind ja nur ein paar Stunden. Aber wenn man es tut, dann keimen die Samen nicht oder sie gehen nach kurzer Zeit durch Pilzbefall ein. Alle übrigen Fälle funktionieren. Also wenn wir als mal annehmen, was wollen wir denn von Radieschen? Wir wollen natürlich möglichst Knollen haben. Und die Knollen, die bekommen wir, wenn wir den siderischen Mond in einem Erdzeichen aussehen. Die siderischen Samen in einem siderischen Erdzeichen aussehen. Das könnte man im Stier machen, in der Jungfrau oder im Steinbock. Hier, und Sie sehen hier, das sind 100%, die Aussaatversuche in den anderen Zeichen liefern keine anständigen Ergebnisse. Richtig schönen Knollen gibt es hier am besten im Steinbock. Das funktioniert auch bei Kartoffeln und so. Und die biologisch-dynamische Landwirtschaft verwendet dieses dauernd. Also der von Maria Thun, der Aussaattage, der ist genau so. Was es sonst noch gibt, weiß ich nicht, aber die Maria Thun, ich weiß nicht, ob die noch lebt, aber diese Aussaattage das ist ein Institut bei Darmstadt in der Nähe, eine große Baumschule mit alles, was es dort gibt, wird dort angebaut und probiert, selbst Bäume eben auch. Und dort hat man also seit den 40er Jahren diese Pflanzversuche gemacht, und das sind also die Ergebnisse aus Jahrzehnten Ergebnissen. Die sind also absolut eindeutig. Allerdings funktioniert es nicht so besonders gut, wenn man Kunstdünger verwendet. Man sollte also 7 Jahre lang das umstellen und einen richtig dynamisierten Betrieb haben. Aber jedenfalls, ich habe selber mal ausprobiert, einfach nur aus Spaß, es funktioniert. Und wenn wir jetzt also diese Knollen haben, wenn wir Blätter wollen, wir natürlich nicht. Wenn wir zum Beispiel Gras sehen oder Salat, nicht Salat, machen wir in einem Wasserzeichen. Hier ist hier Krebs, Skorpion und Fische. Fast 100% mehr, nicht? sind die Ergebnisse. Und bei Samen sind es die Feuerzeichen, hier bei Schütze und Witter, Löwe und Schütze haben wir hier die Betonung bei den Samen. Wenn wir also neue Saat erzeugen wollen, Saatkartoffeln oder sonst, machen wir das da. Und wenn wir Blüten haben wollen, dann müssen wir in den Luftzeichen. Die habe ich jetzt hier nicht. Die machen Blüten. Natürlich funktioniert das bei den Blüten auch. Dank Rudolf Steiner. Das waren also siderischer und synodischer Umlauf. Jetzt haben wir den drakonischen Mondumlauf. Der ist allerdings, das ist also der Umlauf, des, da ist der Mond, der etwa 5 Grad über der Ekliptikebene liegt, eine Neigung von 5 Grad über der Ekliptik. Deswegen taucht er irgendwann mal in diese Ekliptik ein, das heißt, er schneidet die Ekliptik von Norden nach Süden und läuft also unterhalb der Ekliptik weiter, und das nennt man den Südknoten. Weiß man ja. Und unten, wenn man von Süden nach Norden geht, dann erreichen wir den Nordknoten. Beim nächsten Umlauf haben wir nicht dieselbe Fixstern bzw. Position gegenüber dem Hintergrund, sondern es weicht zurück. Das heißt, wir sind vorher und darum ist der ist die Knotenbewegung, wie man ja weiß, rückläufig, immer. Schließlich haben wir noch einen weiteren Rhythmus von 27 Tagen.
Wie der Ausfall geht, dass die Mondknoten rückläufig sind, sind immer.
Ja, die sind immer. Der Mondknoten ist rückläufig, weil die, dass der Mondknoten rückläufig ist. Und zwar ist diese Umlaufzeit 19 Jahre, nicht? 18,5 Jahre, ist er wieder an der anderen Stelle angekommen, ungefähr an derselben Stelle angekommen. Es gibt eine, da ja alle Planeten, auch der Mond, sich auf Ellipsenbahnen bewegen, gibt es eine, in deren einen Brennpunkt die Sonne, beziehungsweise in diesem Fall die Erde steht, gibt es eine Auslenkung gegenüber dieser Position jeweils eine Erdferne und eine Erdnähe oder auch Sonnennähe oder Sonnenferne. Diese Punkte heißen Perihel und Aphel. Das heißt also die entfernteste Stelle, Aphel, die Erdferne, und die Erdnähe ist die Perihel-Position. Und diese Linie zwischen diesen beiden, die ist immer die, ist eine feste Linie. Leider bewegt sie sich. Diese Apsidenlinie bewegt sich ungefähr 40 Grad rechtsläufig pro Jahr. Und deswegen haben wir einen anderen Mondumlauf hier noch wieder, den anomalistischen Mondumlauf. Der 27 Tage und 13 Stunden ungefähr. Wenn wir die alle zusammenfassen nochmal, dann finden wir also 12 Lunationen, das ist das Mondjahr. Das hat 354 Tage ungefähr. Das entspricht einem Sonnenjahr von 365 Tagen minus 11 Tage. Und die Mohammedaner, glaube ich, die verwenden den, und deswegen verfrüht sich da immer der, ja, 11 Tage. Nicht? Der Mond, ja, kann man sich nicht darauf verlassen. So, der synodische Mond ist das, was wir kennen, der ist von Vollmond zu Vollmond, sind 29 Tage. Der siderische Mond ist kürzer, der Umlauf, weil die Erde, während der, wie wir vorhin gesehen haben, sich die Sonne sich gegenüber der Erde ein Stück weiter bewegt hat. Und darum nur 27 Tage lang ist. Wenn wir versuchen rauszukriegen, wann sich diese Verhältnisse wieder normalisieren, das heißt wiederholen, dann müssten wir 235 synodische und 254 siderische Umläufe betrachten, und das sind 19 Jahre. Deswegen haben wir hier einen metonischen Zyklus. Meton war ein griechischer bereits, also ein griechischer Astronom, der das rausgekriegt hat. Dann haben wir den anomalistischen Mond von Aphel zu Aphel. Das heißt, also der hat mit der Lilith zu tun. Nicht? Das ist ja die Achsenbewegung. Dann haben wir den drakonischen Mond mit 27 Grad von Knoten zu Knoten. Der ist rückläufig. Und dann haben wir hier noch etwas, was wir auch bekannt, also Mondrhythmus bezeichnen müssen, das ist die Monddeklination. Wenn wir den Mond, der ja nun 5 Grad über der Ekliptik liegt, über der Erdbahn liegt, können wir feststellen, dass der Mond im Laufe des Monats 14 Tage lang aufsteigt. Das heißt, der Mond geht in seinen Bogen, den er beschreibt, immer höher. Bis er eine Höhe, eine Höhe erreicht hat, die sehr stark davon abhängt, wo, in welchem Jahr wir uns befinden und in welchem Jahreslauf wir uns befinden, kann das sehr hoch gehen. Und dann läuft er bei den nächsten Umläufen, in den nächsten 14 Tagen, geht er wieder herunter. Das heißt also, dieser Mondbogen, den der beschreibt, den der Mond beschreibt über dem Horizont, der atmet, der geht rauf und wieder runter und rauf und wieder runter. Und diese, man hat festgestellt, dass bei einem aufsteigenden Mond, das heißt, wo die Deklination des Mondes aufsteigt, auch die Flüssigkeiten in der Pflanzen sich danach richten, nämlich beispielsweise, nehmen wir mal an, wir haben einen Baum, den fällen wir bei einem aufsteigenden Mondknoten, dann blutet die Feuchtigkeit aus dieser Schnittstelle heraus, oder wenn wir Hecken schneiden zum Beispiel. Deswegen sollte man bei aufsteigenden Mondknoten nicht aufsteigenden Monddeklination nicht Hecken schneiden oder sowas. Die bluten tagelang, richtig tropft das Wasser richtig raus aus den Schnittstellen. Und bei absteigenden funktioniert es. Ist es jetzt kann man das natürlich verwenden und die Leute, die in der Landwirtschaft davon Nutzen ziehen, machen zum Beispiel ihre Schnitte, wenn sie Kräuter schneiden oder so, immer vormittags und bei aufsteigendem Mond, beziehungsweise wenn man Heu haben will, gutes Gras haben will, bei aufsteigendem Mond und sonst bei Hecken, bei absteigenden und solche Sachen. Also diese Deklination ist übrigens etwas, was nicht nur beim Mond stattfindet, sondern man findet sie bei allen Planeten. Wenn man sich also Ephemeriden anschaut, sieht man, dass die selbstverständlich auch aufsteigende und absteigende Bewegungen vollführen. Und es hat sogar jemand die Saturn und Jupiter Bewegungen korreliert mit Baumsterben. Das heißt, diese rhythmischen Vorgänge, es gibt Jahre, in denen das Baumsterben sehr stark ist, bei bestimmten Bäumen. Es gibt Zuordnungen von Planeten zu Bäumen, ich weiß nicht genau welche, aber Saturn zu den Tannen und Jupiter zu den Laubbäumen, glaube ich. Und da kann man also auch gewisse Dinge, wenn man will, korrelieren. Irgendwo sind wir Teil von diesem ganzen Geschehen. Und warum sollten diese Verhältnisse nicht auf uns? Es ist nur so, dass wenig darüber geforscht wurde oder wird. Das Problem ist, dass man diese Dinge nicht so gern anerkennt von der Naturwissenschaft her. Und deswegen müssen das immer Außenseiter sein, die anfangen, solche Forschungen zu betreiben. Und das ist sehr schwer, also dort Fuß zu fassen. Es gibt sehr viele Beispiele, auch zum Beispiel, man hat Untersuchungen in alternativen Universitäten bzw. Kliniken angestellt, die Wirksamkeit von Arzneimitteln, die Gaben, das heißt also zu bestimmten Konstellationen ist die Gabe des Arzneimittels viel geringer nötig als bei einer anderen Konstellation. Das heißt, man kann den Punkt aussuchen, wo es die wenigsten Nebenwirkungen hat, wo man am wenigsten Mittel geben muss. Oder auch ähnliche Dinge. Wenn der Mond im Steinbock steht, zum Beispiel, dann sollte man keine Knochenoperation machen oder Knieoperation oder sowas, beziehen sich immer auf den synodischen Mond. Die Anthroposophen beziehen sich in solchen Sachen immer auf den siderischen Mond. Es ist up to you. ich weiß nicht, dass man da jetzt, ist was anderes, aufsteigender und absteigender Mond, ist was ganz anderes als zunehmender und abnehmender Mond.
Ist der Mond nicht immer von Steinbock bis Krebs, ist er aufsteigend und von Zwillinge bis Schütze absteigend?
Von Zwillinge bis, in hier unten, hier, absteigend, von Zwillinge bis Schütze, ja. Das ist, entspricht unserem Wendekreis, nicht? Wendekreis des Krebses und Wendekreis des Steinbocks. Es ist, dieser Wendekreis ist übrigens bezeichnet worden erstmal vor 2000 Jahren, nicht? Und deswegen war das richtig. Heute ist das Schütze. Man müsste sagen, Wendekreis des Schützen. Nicht? Und des Zwilling.
Ich darf wieder um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Und ich möchte hier betonen, dass wir vom Astrologenverband sehr glücklich sind, Hans hier zu haben, weil das eine großartige Demonstration ist. Und wie gesagt, wenn man auf die Uni ginge, würde man ganz wenig verstehen. Und er hat es so toll aufbereitet für uns. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, ist es trotzdem der erste große Schritt, dass wir die Astronomie auch also uns einverleiben. Und ich finde das ganz notwendig für die Astrologen. Und das zweite ist, der tropische und der siderische Mond ist angesprochen worden. Wir haben ja alle Afro-Ethanoiden, tropische, vom tropischen Tierkreis. Das heißt, wir bräuchten vom tropischen Mondstand nur 24 Grad abziehen, dann haben wir den siderischen Mond.
Ja.
Also wenn man wissen will, wo steht der Mond jetzt, siderisch, dann zieht man einfach 24 Grad ab und hat den siderischen Mondstand. Danke, Hans.
Ja, danke auch. Ich würde auch, wenn es sinnvoll ist, die von dieser PowerPoint-Präsentation die Bilder zur Verfügung stellen. Das kann ich dir geben, kann man verteilen.
Ja, wunderbar.
Ja.
Na, das verdient aber auch.
Gut, also dies ist der Oscar-Adler, nur mit dem Mond. Ich wollte jetzt zeigen, die Tierkreisbilder, wenn ich die jetzt einblende, dann sind außen jetzt die Tierkreisbilder zu sehen. Nicht? Und wenn wir jetzt also den Zwillingsmond dort haben, dann steht er also im Sternbild Stier. Ich möchte hier bei dieser Gelegenheit nochmal auf dieses Phänomen zurückkommen mit dem pendelnden MC. Wenn wir jetzt hier diese Uhrzeit laufen lässt, wie dieser MC dauernd hin und her pendelt. Nicht? Und dasselbe passiert natürlich, wenn ich dieselbe Uhrzeit nehme und jetzt andere geografische Positionen nehme, weiter nach Norden gehe, dann geht das immer weiter. Dann wird das immer enger. Jetzt sind wir bei 68 Grad. Jetzt hört der Placidus auf. Hier kommt ein Porphyr-Bilder. Und wenn das Jens wankt, dann schwankt das Ganze natürlich irrsinnig hin und her. Während wir bei normaler Position eine Schwankung haben, die eben nicht so groß ist. Wenn wir jetzt mit der geografischen Position auf, sagen wir mal, auf 20 Grad gehen, dann schwankt das viel weniger stark hin und her bei 20 Grad und am Äquator überhaupt nicht mehr. So, das wollte ich nur noch schnell zeigen. Und jetzt kommen wir zu unserem Planetarium. Jetzt haben wir die Sterne. Und jetzt haben wir hier auch noch die Planeten. Allerdings sind da nicht viele. Ich stelle jetzt mal die Uhrzeit an von die aktuelle Uhrzeit ein, am 16.11. Und wir schauen uns mal den Himmelsäquator an. Der Himmelsäquator, der ist natürlich, diese Projektion übrigens ist eine Abwicklung in eine Ebene. Und deswegen sind natürlich die Dinge oben verzerrt. Leider gibt es ja noch kein räumliches Fernsehen oder so. Dann könnte man das wirklich räumlich machen. Aber jetzt ist das immer noch eine Projektion. Deswegen sind die Verhältnisse hier in der Mitte am günstigsten. Je weiter wir nach Norden kommen, desto stärker wird hier oben verzerrt. Der Himmelsäquator geht immer von Osten nach Westen, also genau Osten und Westen, der Definition nach. Und wenn wir jetzt den Himmelsäquator uns ansehen über die Zeit, wenn wir jetzt also die Zeit bewegen, der bleibt immer an derselben Stelle. Wenn wir jetzt zu dem Himmelsäquator noch die Ekliptik nehmen, dann sehen wir, dass die Ekliptik, wie immer, wie sich's gehört, an dieser Stelle am Witterpunkt den Äquator schneidet. Wenn wir jetzt zum Beispiel minutenweise im Zeitraffer weitergehen, dann sehen wir im Osten die Sterne aufgehen, die kulminieren und gehen im Westen unter. Und dabei sieht man jetzt auch, dass die Ekliptik ihre höchste Position erreicht hat und schließlich nach rechts geneigt wird. Das, was wir vorhin in der Grafik gesehen haben. So, jetzt haben wir den Herbstpunkt aufsteigen. Jetzt neigt sie sich darüber. Sieht man, wie die tatsächlich so sich dreht und atmet, während der Äquator eben der Definition nach stillsteht. Das ist jetzt über die Zeit, am selben Tag. Und wenn wir jetzt einen anderen Tag nehmen, nehmen wir mal, also wir gehen jetzt wieder auf unsere Uhrzeit zurück und auf dasselbe Datum zurück. So, und jetzt gehen wir einen Tag weiter. Und wir sehen die genau die gleichen Bewegungen, wenn wir tageweise weitergehen.
Bitte die Analogie, ein Tag ist ein Jahr, eigentlich auch fast gewesen wäre.
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Denn diese Verhältnisse sehen wir tagtäglich immer wieder, nur mit einem anderen Sternhintergrund. Aber diese Achsen, diese Bögen sind ganz identisch. Jetzt haben wir hier die Planeten. Wenn wir uns jetzt die Planetenstände angucken, ich kann mal die Sterne wegnehmen. Jetzt bewegt sich also die Uhrzeit. Jetzt gehe ich mal mit einer Uhrzeit, die wir 19:45 Uhr haben, minutenweise weiter. Jetzt sehen wir, wie der Mond aufgeht. Die anderen, der Uranus und der... Den sieht man nur hier, in der Wirklichkeit kann man ihn nicht so gut sehen. Jetzt geht der Saturn auf, man kann das genau ablesen, man könnte sich jetzt auch hier diese sehen, an welcher Stelle die sind, die Planeten, der Azimut, die Sonne steht auf 46 Grad, der Mond auf 104, in dieser Höhe. Und jetzt wird es Tag, jetzt geht die Sonne auf, das war die Sonne, der Merkur, erst geht der Merkur auf, und dann geht die Sonne auf. Und natürlich, und wenn wir jetzt nur den Mond betrachten, und jetzt gehen wir tageweise weiter, dieser Bogen immer weiter runterschrumpft. So, jetzt die Ekliptik ganz oben, das heißt, der Mond würde jetzt hier ganz oben stehen. Und im Dezember haben wir den Höchst bei Vollmond, das kann ich jetzt nur nicht simulieren, bei Vollmond haben wir dieselbe Stellung, die Sonne im Sommer hat. Nicht? Dann ist die, also im Winter, wenn er ganz oben ist, oder wenn man abends aus dem Fenster schaut und ganz hoch den Mond als Vollmond sieht, dann weiß man, es ist Winter. Und umgekehrt im Sommer, das ist ja auch ganz interessant, der spiegelt also sozusagen den Mond, den Sonnenlauf entgegengesetzt. Nicht? Hier sieht man ja, dass der Mond immer weiter also links, also im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Wenn wir jetzt also ihn betrachten, jetzt steht der Mond hier irgendwo an der höchsten Stelle im Zenit. Wenn wir am nächsten Tag uns dasselbe zur selben Zeit ansehen, steht der Mond weiter links. Das heißt also, die Bewegung ist diese von West nach Ost des Mondes. Das ist die tägliche Bewegung. Nehmen wir jetzt mal diesen Fall an, da sieht man sehr viele Planeten gleichzeitig, 18.12. Und wenn ich jetzt am nächsten Tag mir das ansehe, sehen wir, dass sich dass der Mond sehr schnell läuft, während die anderen Planeten sich nicht mehr bewegen. Gut, ich wollte jetzt noch etwas in der Darstellung der Planetenschleifen erzählen. Und zwar, wir haben ja vorhin gesehen, den Merkur hatten wir hier gesehen. Und wenn man den Merkur jetzt ein Jahr laufen lässt, wenn wir jetzt dieses Jahr, wenn wir jetzt diese Schleife vervollständigen und das jetzt zwei Jahre machen, dann sehen wir, dass diese Schleifen sich nicht wiederholen, sondern es gibt sicher irgendwo eine in ferner Zukunft, eine Stelle, wo sie sich wieder treffen. Aber diese Schleifen, man hat irgendwo festgestellt, der Merkur, diese Schleifen vom Merkur werden von Schlingpflanzen, die sich so ringeln, verwendet im selben Rhythmus. So, und wenn wir jetzt, jetzt nehmen wir mal die Venus. Die Venus macht innerhalb von 5 Jahren, erstmal ein Jahr, das ist ein Venusumlauf. Und wenn wir jetzt, die Venus ist natürlich weiter weg und deswegen sind die Schlingen größer. Und wenn wir jetzt ein ganzes Jahr nehmen, ist das also dieses hier und innerhalb von, nach 2 Jahren, gibt es hier die erste Schleife erst. Alle 1,5 Jahre ungefähr kommt die. Und also 5 Jahre gibt es dann eben entsprechend mehr Schleifen. Beim Mars haben wir nach 5 Jahren, der ist ein bisschen exzentrisch, der läuft da so raus. Das sind jetzt auch 5 Jahre für den Mars. Wenn wir also ein Jahr nehmen, das ist die eine Marsschleife eines Jahres. Ne?
Funktioniert auch für Pflanzen auf dem Mars?
Ja, sagt man. Ja. Ja, leider gibt es da so wenig Literatur darüber, nicht? Also das ist ganz schwer, darüber was zu finden. Ein Jahr, so. Da haben wir den Jupiter. Und der Jupiter, nach einem Jahr, also das ist ein Umlauf, das sind 12 Jahre jetzt hier, nicht? Ein Jupiter-Umlauf, nicht? 12 Jahre. Der macht also schon, man sieht auch, dass diese Schleifen natürlich viel kleiner sind. Aber das sind ungefähr 12 Jahre. Und der Saturn, der macht ja 30 Jahre, wenn wir ein Jahr nehmen. Also für, wenn ich jetzt hier den Umlauf für ein Jahr von Saturn nehme, 30 Jahre, das ist entsprechend weiter. Diese Zahlen hier geben die Entfernung an. Das ist eine astronomische Einheit, das ist Erdsonne. So, dann haben wir den Uranus, der ist schon in der Darstellung nicht mehr so leicht, also nicht mehr so leicht anzugeben. Ich würde mal ein bisschen weniger geben. Also das wären jetzt 20 Jahre. In Wirklichkeit sind das natürlich Kringel, nur der Computer löst das nicht mehr als Kreise auf, sondern also als rechteckige Gebilde. Und beim Neptun ist das so ähnlich. Das sieht dann schon etwas merkwürdig aus. Oder der Pluto, wenn man den jetzt also einen ganzen Umlauf geht, da sieht man, wie extravagant der Pluto sich bewegt. Nicht? Der ist also, der hat ja auch so eine große Neigung gegenüber der Ekliptik von mehr als 20 Grad. Und benimmt sich überhaupt sehr merkwürdig. Nicht? Auch, er ist ja auch nicht groß, nicht? Und so groß wie der Mond. Aber er hat ja schreckliche Wirkungen. Nicht? Soll er welche schreckliche Wirkungen haben. So, das sind also die Schleifenbildungen, die ich Ihnen noch vorführen wollte. Mein Vortrag endet hiermit. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.